ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Regelmäßig bildet der Berlin-Trend die aktuelle politische Stimmung in der Stadt ab. Dann fragt Infratest DIMAP im Auftrag der RBB 24 Abendschau und RBB 88.8 einen repräsentativen Teilnehmerkreis. Wem würden Sie Ihre Stimme geben, wenn schon am kommenden Sonntag gewählt würde? Diesmal hat das Ergebnis einen Überraschungssieger. Mehr dazu von Landespolitikreporter Sebastian Schöbel.
Die Berliner Linken profitieren vom positiven Trend bei der Bundestagswahl. Mit 19% wären sie laut Berlin-Trend zweitstärkste Kraft hinter der CDU, die leicht verliert und auf 25% kommt. Die Grünen verlieren am stärksten und fallen auf 15%, minus 5. Danach folgt die SPD mit minimalem Zuwachs bei 14%. Die AfD kommt auf einen Stimmenanteil von 13%. Das ist schlechter als ihr Ergebnis bei der jüngsten Bundestagswahl. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wäre mit 4% nicht im Abgeordnetenhaus vertreten. Die schwarz-rote Koalition würde laut Berlin-Trend erneut keine Mehrheit bekommen. Gemeinsam regieren könnten rechnerisch derzeit nur CDU und Linke, sowie Linke, Grüne und SPD oder die CDU mit Grünen und SPD. Mit der Arbeit des aktuellen Senats zeigen sich 68% der Berlinerinnen und Berliner wenig oder gar nicht zufrieden. Das ist der schlechteste Wert aller Landesregierungen. Die Zustimmung für Kai Wegner, den regierenden Bürgermeister, verharrt bei 29% fast unverändert. Auch das der schlechteste Wert aller Ministerpräsidenten.
Sebastian Schöbel war das mit dem neuen Berlin-Trend. Rückblick. Letztes Jahr im März, eine Frau aus Belgien ist mit ihrem 4-jährigen Sohn auf Berlin-Besuch, als sie gerade die Leipziger Straße überqueren wollen. Da werden sie von einem Auto erfasst. Den schweren Unfall überleben beide nicht. Der Fahrer, ein 84-Jähriger, muss sich seit heute vor dem Amtsgericht Tiergarten wegen fahrlässiger Tötung verantworten. RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Mohling hat den ersten Prozesstag verfolgt.
Der sitzt zum Prozessauftakt wortlos neben dem Verteidiger. Er hält sich eine rote Pappe vor das Gesicht, als die Fotografen ihn ablichten wollen. Er schweigt zu den Tatvorwürfen, lässt seinen Verteidiger sprechen. Was passiert sei, tue ihm unendlich leid. Er bedauere tief, was geschehen sei. Er erinnere sich nicht an den Unfall. Erst als das Auto stand, da wisse er noch, dass ein Mann in sein Auto gegriffen und den Zündschlüssel aus dem Schloss gezogen habe. Die Überlebenden der belgischen Familie, die am Tatmorgen des 9. März letzten Jahres nicht getötet wurden, treten ab heute als Nebenkläger auf. Der Ehemann der getöteten 41-Jährigen, der auch der Vater des 4-jährigen Kindes ist, das im Buggy saß und ebenfalls getötet wurde. Auch die Schwester der Getöteten ist Nebenklägerin. Die 4 Familienangehörigen hatten am Tattag fast die andere Straßenseite in der Leipziger Straße erreicht, so ihr Nebenklagevertreter Stefan Meunier.
Die beiden letzten, nämlich die Mutter mit dem Kind, war noch knapp auf dem Radweg befindlich, als ein Fahrzeug mit kalkulierten 90 km/h auf dem Radweg herangeschossen kam, gegen den Kinderwagen stieß, gegen die Mutter, welche durch die Luft flogen und dann relativ nah nach dem Unfall an ihren Verletzungen verstorben sind.
Viele der Augenzeugen vom 9. März letzten Jahres 10 Uhr, die Mall of Berlin besuchen wollten oder als Touristen am Tatort waren, sind auch 15 Monate nach der Tat traumatisiert, können im Gerichtssaal kaum über das reden, was sie für Bilder damals sahen, die sich ihnen einbrannten.
Soweit Gerichtsreporter Ulf Molling. Ganz klar, dieses Jahr war bisher viel zu trocken. Auch im Frühjahr gab es kaum Niederschläge. Ein Problem nicht nur für Landwirte und Gartenbesitzer, sondern auch viele Tiere leiden. Welche Folgen die Trockenheit hat, dazu hat sich RBB24-Reporterin Susanne Hakenjoos ins Fehrbitzebruch begeben. Das Feuchtgebiet liegt in der Döberitzer Heide im Osthavelland. Und dort hat sie zunächst einen Experten getroffen.
Bis zur Kante hier müsste das Wasser stehen. Das sind so flache Gewässer, Auengewässer.
Jörg Fürstenow, Artenschutzexperte der Heinz-Zielmann-Stiftung, schaut auf ausgetrocknete Senken im tiefgelegenen Ferbitzer Bruch. Kein Wasser weit und breit. Besonders hart trifft das die Amphibien. Der Moorfrosch ist schon völlig verschwunden. Auch die seltene Rotbauchunke findet kein Weibchen mehr.
Die rufen und rufen und kein Weibchen kommt und es gibt auch keinen Nachwuchs dann mehr bei so wenigen Tieren.
Auch die empfindlichen Eier und jungen Kaulquappen vertrocknen. trocknen, wenn das wichtige Grundwasser sinkt und sinkt.
Der liegt jetzt bei 1 Meter unter der Oberfläche. Das ist der kritische Punkt. Eigentlich dürfte das nicht passieren.
Im Rekordtempo verschwinden im Färbezerbruch auch seltene Orchideenarten wie das einzigartige Helmknabenkraut oder das Sumpfknabenkraut.
Jetzt sehen wir hier noch die große Händelwurz zum Beispiel. Schön zart lila, kann teilweise sehr hoch werden, bis zum Meter hoch hier. Also das ist eine Riesenrarität, da gibt es kaum noch Vorkommen in Brandenburg.
Mittlerweile läuft das Artensterben im Zeitraffer, warnt die Sielmann-Stiftung. Die Schäden sind kaum mehr gut zu machen, auch in anderen Schutzgebieten. Mit einem neu gebauten Klappenwehr wird im Färbezerbruch jetzt versucht, wenn es mal regnet, das Wasser länger in der Fläche zu halten. Bisher läuft es über Gräben ungehindert davon. Die Naturschützer fordern auch, dass Land, Bund und Kommunen mehr Geld in den Wasserrückhalt investieren. Wir verlieren sonst unwiederbringlich wertvolle Ökosysteme. Und die sind letztlich auch für uns Menschen überlebenswichtig, warnt Jörg Fürstenow.
Also auf jeden Fall da mehr investieren und das Wasser zurückhalten, solange wie es geht. Das betrifft ja auch die anderen landwirtschaftlichen Flächen auch, dass man das Wasser zurückhalten kann.
Soweit der Beitrag von Susanne Haken-Josi. Und wir bleiben gleich in Brandenburg, denn es ist eine wichtige Woche im Landtag. Es geht um den Haushalt für dieses und für das nächste Jahr. Nicht nur die Kommunen, sondern auch viele Einrichtungen wie Schulen oder Krankenhäuser, die wollen jetzt endlich Planungssicherheit, wollen wissen, woran sie sind. Im Vorfeld gab es laute Proteste, vor allem von Lehrkräften und Eltern, die sich gegen die Kürzungen im Bildungsbereich richteten. Und die Opposition wirft der rot-lila Koalition hemmungsloses Schuldenmachen vor. Über den ersten Teil der Haushaltsdebatte berichtet Amelie Ernst.
Zum Auftakt der Haushaltsdebatte geht es nochmal um das große Ganze und um die Knackpunkte. Allen voran das Thema Schule und Bildung. SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann verteidigt erneut 1 Stunde Unterricht pro Woche mehr für Lehrkräfte und die geplante Kürzung von 345 Stellen. Denn zur Wahrheit gehöre auch:
Mit Blick auf die Schulen haben wir das Vertretungsbudget gegenüber dem Regierungsentwurf deutlich erhöht, sowie die studentischen Schulassistenten wieder eingeführt. Damit schaffen wir flexible Reaktionsmöglichkeiten und Entlastungen der Lehrkräfte. Wenn die Lehrkräfte 1 Stunde mehr in der Klasse unterrichten, verdienen sie an anderer Stelle Entlastung. Das kann 1 Stunde weniger, zum Beispiel über Bürokratie, bei unterrichtsfernen Aufgaben oder bei der Vorbereitungszeit sein.
Davon sind viele Lehrerinnen und Lehrer, wie auch viele Eltern, allerdings noch nicht überzeugt. Sie hoffen, dass ihre Petition mit über 20.000 Unterschriften doch noch wirkt. Für Diskussionen sorgt außerdem weiter der Schuldenplan der Landesregierung. Bis zu 3 Milliarden Euro zusätzlich sollen möglich sein, wegen der konjunkturellen Lage. Die Opposition aus CDU und AfD ist dagegen. Auch Hans-Christoph Berndt, der Fraktionschef der AfD im Landtag.
Der Staat hat genügend Einnahmen und wie gesagt nach der Steuerprognose sogar noch mehr als er erwartet hat. Sie müssen einfach mal lernen, mit den Einnahmen umzugehen. Das wäre verantwortungsbewusste Regierungspolitik, mit den Steuereinnahmen verantwortungsbewusst umzugehen und damit auszukommen.
Und auch Jan Redmann von der CDU geht die Koalition wegen dieser möglichen neuen Schulden hart an, obwohl in den vergangenen Jahren auch unter CDU-Regierungsbeteiligung neue Milliardenkredite aufgenommen wurden.
Ihnen geht es nie darum, ein volkswirtschaftliches Szenario zugrunde zu legen, mit dem man seriös begründen könnte, hier gäbe es eine Konjunkturkrise, weshalb man reagieren müsste mit einer Schuldenaufnahme. Es gibt diese Krise nur in Ihrem Haushaltsentwurf. Sie konstruieren eine Wirtschaftskrise, um maximal Brandenburg zu verschulden. Und das werfe ich Ihnen vor. Das ist eben nicht der Sinn der Verfassung.
Wirtschaftskrise oder nicht? Für BSW-Finanzminister Robert Krumbach keine Frage. In Zeiten wie diesen müsse die Schuldenbremse in Teilen selbst ausgebremst werden.
Die Wirtschaftskrise wird von niemandem herbeigeredet. Sie ist da. Und für das prognostizierte Nullwachstum in 2025 ist nicht der brandenburgische Finanzminister verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir in Brandenburg aus dieser Krise herauskommen. Und dieser Krise wird die Landesregierung mit diesem Haushalt gerecht.
Noch ist offen, ob der umstrittene rot-lila Doppelhaushalt am Freitag final eine Mehrheit erhält.
Amelie Ernst war das über die Haushaltsberatungen in Brandenburg.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Von einer Leseschwäche sind auch in Berlin und Brandenburg zahlreiche Kinder betroffen. Und deshalb setzen einige Schulen sogenannte Lesehunde ein. Heißt, die Kinder lesen Hunden vor. Denn ein Hund kritisiert nicht, hört geduldig zu und unterbricht nicht den Lesefluss. Das Kind gewinnt so Selbstvertrauen und kann in geschützter Atmosphäre spielerisch lesen üben.
So, jetzt geht's gleich los.
Lotte ist so ein Lesehund an der Luckenberger Grundschule in Brandenburg an der Havel. Einmal in der Woche ist der kleine, weiße, wuschelige Hund hier. Immer bevor es losgeht, bindet Frauchen Maja Lüth Lotte ein rotes Halstuch um. Das Halstuch ist für Lotte das Signal, ab jetzt ist sie im Einsatz.
Also es ist wie so ein Blindenhund, der sein Blindenhundegeschirr umkriegt, dass der weiß, dass jetzt geht die Arbeit los. Dann weiß der Hund, okay, jetzt gehen wir in die Schule.
Dort werden sie schon erwartet. Von der 2B und ihrer Lehrerin Franziska Ewel. Lotte steht für heute sogar im Stundenplan, erzählt Franziska Ewel.
Jeden Montagmorgen in der ersten Stunde besucht sie uns. Und Frau Lüth lässt sie auch erst immer rein in den Klassenraum, dass alle Kinder sie begrüßen können.
So, dann gehen wir schon mal rüber und dann schickst du mir.
Der Entspannungsraum nebenan ist Lottes und Maja Lüths Arbeitsplatz in der Schule. Die 8-jährige Charlotte ist heute die Erste, die der Hündin vorliest.
Schaut mal, Gief, gib mir eine Burg. Das macht Spaß, Giefen Wilma.
Charlotte liest. Lotte und ihr Frauchen lauschen still der Geschichte. Und das hat seine Wirkung, erklärt Maja Lüth.
Lotte motiviert, sie gibt Ruhe, man sieht ja, die kuschelt sich ran an das Kind. Es gibt keinen Druck, der Hund, der kritisiert nicht, der unterbricht nicht. Deswegen unterbreche ich auch nicht, wenn da mal Fehler sind.
20 Minuten liest Charlotte heute der Hündin vor. Maja Lüth weiß, viele Kinder trauen sich nicht, vor der Klasse zu lesen, aus Angst vor Fehlern. Und können sich so nicht verbessern.
Ich glaube, in der Klasse ist ja dieser starke Konkurrenzdruck und dieses ewige Bewerten, dauernd korrigiert werden, dann lacht vielleicht mal einer sie aus. Und das passiert halt hier gar nicht. Sondern ich versuche dann auch eine bisschen gemütliche Atmosphäre zu schaffen, so dass es entspannt ist und nicht eben diesen Unterrichtscharakter hat.
Zum Schluss der Lesestunde darf die 8-jährige Charlotte noch ein Leckerli geben, ihrer Lieblingshündin, die ihr so gut zugehört hat.
Lotte finde ich auch immer so süß. Da freue ich mich eben.
Lottes Job ist aber noch nicht beendet. Sie wird heute noch mehr Schülern beim Lesen zuhören. Vor 2 Jahren hat sich Maja Lüth mit ihr bei den Johannitern als Lesehund-Team beworben. Nach einer kurzen pädagogischen Ausbildung und einem Eignungstest mit Lotte konnten sie loslegen. Für die ehemalige Buchhändlerin ist der Ehrenamtsjob fast wie eine Mission.
Bücher geben einem ja unheimlich viel. Also man kann auch in schwierigen Situationen sich woanders hin träumen. Das finde ich schon sehr schön und finde es auch wichtig, das den Kindern zu vermitteln.
Und es funktioniert. Klassenlehrerin Franziska Ewel hat im Unterricht deutliche Verbesserungen festgestellt.
Die Kinder lesen mit mehr Freude und die etwas stärkeren Leser, die nehmen im Lesetempo zu und auch in der Lesebetonung. Die hat sich auch verbessert. Also die lesen lauter, deutlicher.
Lotte ist eben ein Hund mit besonderen Zuhörfähigkeiten. Für heute ist erst einmal Schluss und Frauchen und Hund haben sich jetzt erstmal einen ausgedehnten Spaziergang verdient.
Wertschätzung kann man nicht kaufen, kann man auch nicht erzwingen, man kann nur darum werben. Und das macht der Bund mit einem nationalen Gedenktag, wurde am Sonntag das erste Mal um Wertschätzung für ehemalige und auch aktive Soldatinnen und Soldaten geworben. Und das Werben geht weiter, heute mit einem Fest in Strausberg, von dort berichtet Stefan Kunze.
Am Fußballplatz des Sport- und Erlebnisparks Strausberg stehen Einsatzfahrzeuge der Bundeswehr, aber auch von THW, Polizei und Feuerwehr.
Es ist eine Veranstaltung für Veteranen und zwar in Anlehnung an den Veteranentag,
sagt Oberstleutnant AD Horst Matschei. Der 70-Jährige ist Vorsitzender der Kameradschaft ehemalige Reservisten-Hinterbliebene des Deutschen Bundeswehrverbandes in Strausberg, die zwischen Hönow, Bad Freienwalde und Eisenhüttenstadt 319 Mitglieder hat. Er möchte, dass das Thema Veteranenkultur in die Fläche kommt. Veteranen, das sind ehemalige Soldaten, aber auch aktive Soldaten. Aus Potsdam gekommen ist Nathalie, sie hat Auslandserfahrung.
Mali. Zuletzt 2021 auf 2022.
Die Stabsunteroffizierin ist mit Unterbrechungen seit 19 Jahren bei der Bundeswehr. Auch in der ersten Dienstzeit war sie schon im Ausland.
Aber über die erste Dienstzeit möchte ich nicht reden.
Dass die Gesellschaft jetzt Veteranen wie Sie ehrt.
Für mich ist es eine große Sache, eine riesengroße Sache. Denn man hätte nie gedacht, dass so etwas jemals passiert. Dass man in die Öffentlichkeit geht als Gruppe, ja. Als ein Team. Innermilitärisch läuft ja alles immer sehr, sehr leise und geheim. Und alleine, glaube ich, wäre nicht einer von uns aufgestanden. Wir haben Dinge gesehen, die wünschen wir keinem. Wir haben Dinge erleben müssen, hören müssen.
Sagt Nathalie unverstummt. Die Veteranen möchten nicht nur gesehen und wahrgenommen werden, sondern auch Wertschätzung und Respekt für ihren Dienst erhalten. Das sehen zunehmend auch Beschäftigte der sogenannten Blaulichtorganisationen, sagt die Polizeioberkommissarin Ramona Thiem von der Bundespolizei.
Das sieht man ja auch an den Zahlen, Angriffe auf Rettungskräfte, dass das zunimmt, Angriffe auf Kollegen, dass das zunimmt. Diese Zahlen spiegeln das ja auch wieder.
Die Bundeswehr wieder in die Mitte rücken, aber auch alle wertschätzen, die Dienst an der Gesellschaft leisten. Egal ob bei Feuerwehr, THW oder dem Deutschen Roten Kreuz Märkisch-Oderland, das ist Horst Matschei wichtig. Auch Zivildienstleistende wären ihm willkommen, so der 70-jährige Oberstleutnant AD.
Natürlich sind Zivildienstleistende genauso, wenn sie Dienst an der Gesellschaft leisten, eingeladen.
Soweit Stefan Kunze und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.